Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Mein Gast heute ist Bürgermeister der rumänischen Großstadt Timișoara, zu Deutsch Temeswar. Das ist an sich vielleicht noch nicht so außergewöhnlich. Allerdings ist Dominik Fritz nicht rumänischer, sondern deutscher Staatsbürger. Ursprünglich kommt er aus dem Schwarzwald und leitet jetzt seit über einem Jahr die Geschicke der rumänischen Stadt. Wie es dazu gekommen ist, unter anderem darüber wollen wir heute reden. Hallo, Herr Fritz.
Hallo, guten Morgen.
Temeswar liegt im Westen von Rumänien in der Nähe des Dreiländerecks, das Rumänien mit Serbien und Ungarn bildet. Das vielleicht so ein bisschen zur geografischen Einordnung. Was führen Sie denn üblicherweise als erstes an, wenn Sie über die Stadt, über Ihre Stadt sozusagen sprechen?
Ja, ich würde, sage ich mal, drei Hauptqualitäten der Stadt oder Merkmale herausheben. Also erstens ist es wirklich eine Stadt, die bekannt ist für ihre Multikulturalität. Also hier leben seit Jahrhunderten Deutsche, Ungarn, Rumänen, Bulgaren, Slowaken, Roma friedlich miteinander. Und die Stadt ist eben von der Vielsprachigkeit auch geprägt. Das Zweite ist, dass hier die Revolution ausgebrochen ist und 1989
gegen Ceausescu, ja.
Gegen Ceausescu, genau. Das zeichnet, sage ich mal, diesen Geist des Mutes, zeichnet die Stadt eigentlich bis heute aus. Und das Dritte ist vielleicht zusammenfassend, es ist immer eine Stadt, die sehr viel Neues gebracht hat, die immer Avantgarde war, auch technisch. Es war eine der ersten Städte in ganz Europa mit elektrischer Straßenbeleuchtung, mit einem Straßenbahnsystem. Ich glaube, dass tatsächlich dieses erstes Charakteristikum der Vielsprachigkeit damit auch was zu tun hat und schon immer diese Diversität hier auch Innovationen geboren hat. Also das ist vielleicht ganz kurz die Beschreibung der Stadt Temeswar und es ist 2023 die europäische Kulturhauptstadt und wir hoffen natürlich, dass wir dann diese ganzen Eigenschaften auch Europa und der Welt präsentieren können.
Dominik Fritz, der als deutscher Staatsbürger seit über einem Jahr Bürgermeister von Temeswar in Rumänien ist. Das ist die drittgrößte Stadt. Wie ist das rechtlich überhaupt möglich, Herr Fritz?
Also das ist eine der, ich sag mal, Innovationen, die Europa uns bietet oder die Europäische Union, dass wir dort, wo wir leben, bei den Kommunalwahlen ein aktives Wahlrecht haben. Das ist überall so und es wird auch nahegelegt, dass die Staaten eben auch ein passives Wahlrecht einräumen. Und Rumänien hat das 2015 eingeführt, das passive Wahlrecht, also sich eben auch wählen lassen zu können bei Kommunalwahlen. Und ich habe diese Möglichkeit beim Schopfe gegriffen, bin natürlich auch nicht vom Himmel gefallen, sondern habe fast 20 Jahre lang mit dieser Stadt zu tun gehabt und hier teilweise auch gelebt und gewirkt. Aber darüber werden wir ja sicher sprechen.
Genau, ich glaube, Sie sind mit 19 das erste Mal in die Stadt gekommen für ein freiwilliges soziales Jahr. Um was zu tun?
Ja, ich habe direkt nach dem Abitur tatsächlich ein Jahr hier in Temeswar in einem Kinderheim der Caritas gearbeitet mit 12 Kindern, die alle, sage ich mal, seit der Geburt an von ihren Eltern verlassen wurden und erstmal im staatlichen System aufgewachsen sind und dann später eben in das katholische Kinderheim der Caritas gebracht wurden und habe in diesem Jahr sehr stark eine Verbindung zu dem Land entwickelt, aber auch zu der Stadt hier, die eben ja was ganz Besonderes ist und einen ganz besonderen Flair hat.
Dieses besondere Flair der Stadt haben Sie ja schon beschrieben, aber da muss ja noch mehr sein.
Ja, ich bin im Schwarzwald aufgewachsen, in einem kleinen Dorf und wo alles recht homogen und überschaubar war und auch immer noch ist. Und Temeswar war eine Stadt für mich als junger Mensch oder ist es bis heute noch, die wirklich faszinierend eben dadurch ist, dann man steigt in die Tram ein und dann hinter einem unterhalten sich zwei Damen auf Ungarisch und dann kommt eine dritte dazu und dann switchen die auf Rumänisch. Dann dreht man sich um und redet zwei Worte mit denen und dann merken die, dass man Deutscher ist und dann plötzlich reden alle Deutsch. Diese Vielsprachigkeit hat mich fasziniert damals und eben auch diese kulturelle Kraft, die daraus entsteht und diese Dynamik des Landes und die Diversität der Stadt Temeswar. Das war wirklich was mich damals als 19-Jähriger fasziniert hat Und weshalb ich dann auch immer wieder zurückgekommen bin und teilweise meine Sommerferien dann auch hier verbracht habe, dann mit den allermeisten Kindern von damals noch Kontakt halte. Das sind jetzt alles junge Erwachsene, haben teilweise ihre eigenen Familien und ich war natürlich bei den Hochzeiten und den Taufen auch immer versucht dabei zu sein. Und das ist also auch auf so einer menschlichen und persönlichen Ebene eine sehr schöne Kontinuität gewesen.
Wie ist denn dann die Idee entstanden, dort als Bürgermeister zu kandidieren?
Also zunächst mal war mir klar, dass es hier einen politischen Wandel geben muss in Rumänien und dass der Wandel von unten beginnen muss. Also dass es nicht irgendwie jetzt die eine große Wahl geben wird, wo dann alles anders wird, sondern dass wir im Grunde genommen anfangen müssen in den Städten, dort, wo die Menschen leben und sich einbringen, dort für Veränderung zu sorgen. Und 2017 haben große Massenproteste stattgefunden gegen die damalige Regierung, die, sage ich mal, die Korruptionsgesetze so ein bisschen abschaffen wollte. In diese Proteste hatte ich mich dann auch eingebracht und habe dann angefangen, einen Kandidaten zu suchen, der den Bürgermeister hier schlagen kann. Das galt und gilt in Rumänien als fast unmöglich, einen amtierenden Bürgermeister zu schlagen. Die sitzen da fest im Sattel und es gibt auch nur einen Wahlgang. Also das heißt, auch 30% reichen, um zu gewinnen, wenn es genügend Gegner gibt, die die anderen Stimmen abgreifen. Hab niemanden gefunden, das wollte sich keiner antun. Alle haben abgewunken, gesagt, ach, das ist sowieso nicht möglich, da zu gewinnen. Bin dann im Gespräch mit ein paar Freunden draufgekommen, vielleicht bin ich ein Kandidat, der ein Profil hat, das gewinnen kann.
Wie hat denn
Ja.
dieser amtierende Bürgermeister, ich glaube, der war dann auch schon seit 8 Jahren im Amt, darauf reagiert, dass er auf einmal ein Kandidat aus Deutschland kam?
Ja, also am Anfang hat er das natürlich überhaupt nicht ernst genommen, hat auch den ganzen Wahlkampf, den Dialog komplett verweigert, hat sich auch geweigert, meinen Namen zu sagen. Und erst ganz, ganz vor Schluss, irgendwie so 2 Wochen, ich vermute, er hat dann eine Umfrage bekommen, in der es dann doch ganz eng war, weil bis dahin hatte er das nicht wirklich ernst genommen als Herausforderer, sind dann die Attacken gekommen, die dann natürlich auch recht wüst wurden
Zum
und dann auch
Beispiel.
ins, naja, der, sag ich mal, der Fremde, der Abenteurer, der irgendwie hierher kommt als Tourist und hier sich einbildet, er könnte uns hier regieren und wer weiß, welche Interessen dahinter stecken. Und das ist natürlich bis heute auch so, dass die Spekulation, wer mich hierher geschickt hat, um
Fremde Mächte.
die fremden Mächte, um hier die Stadt unter sich zu bringen, die Spekulationen laufen bis heute. Und das hat damals im Wahlkampf begonnen, aber wirklich erst ganz kurz vor Schluss, weil im Grunde genommen niemand mit meinem Sieg gerechnet hatte und dann eher so das Gefühl war, ach, wir wollen dem jetzt nicht noch eine kostenlose Bühne bieten.
Und anscheinend ist es Ihnen ja gelungen, das zu entkräften, denn Sie haben über 50% bekommen dann bei dieser Wahl und es gab immerhin 14 Gegenkandidaten, nicht nur diesen Bürgermeister. Wie ist Ihnen das gelungen oder war tatsächlich der Frust über die Verhältnisse, die vorher da waren, die geprägt waren durch Korruption zum Beispiel, haben Sie gerade beschrieben, so groß?
Der Bürgermeister hat sicher auch ein paar Fehler gemacht, aber ansonsten, glaube ich, unter normalen Umständen hätte er wahrscheinlich eine Wiederwahl geschafft. Ich habe einfach eine Kampagne gemacht. Erstmal habe ich die sehr ernst genommen und sehr intensiv gemacht. Also bin quasi aus Berlin dann ein Jahr vor der Wahl, habe meinen Job abgebrochen und oder verlassen und bin dann hierher gezogen und habe Vollzeit wirklich ein Jahr lang nur Wahlkampf gemacht. War in den Stadtteilen, habe mich ganz viel natürlich mit den Menschen getroffen. Und meine These war immer, es gibt genügend Leute und Menschen und Gruppierungen, die eigentlich den Wandel wollen, die was anderes wollen, die frustriert sind. Und meine Strategie war, die alle irgendwie in einer Koalition hinter mir zu versammeln. Und die Tatsache, dass ich Deutscher bin, dass das natürlich auch einen gewissen Charakter hatte, der vielleicht bei vielen das Interesse geweckt hat, vielleicht auch bei anderen, sage ich mal, der bestimmte positive Assoziationen damit da hervorgerufen hat. Denn Temeswar ist eine Stadt, die lange Jahre eben auch von den Deutschen geprägt wurde und im positiven Sinne geprägt wurden. Also die ersten Bürgermeister im 18. Jahrhundert, die ersten 100 Jahre, die tragen alle deutsche Namen. Das waren quasi Banater Schwaben, hier die deutschen Einwanderer, die damals die Stadt aufgebaut haben. Also man erinnert sich hier gern an die Zeit, wo die Deutschen hier in der Mehrheit waren. Das mag sicher auch eine Rolle gespielt haben. Wurde vielleicht dann auch der anderen Seite wieder ausgeglichen durch die mich nicht gewählt haben, weil ich nicht kein rumänisches Blut in mir habe. Ja, nach einer fulminanten Kampagne kam dann dieser Wahlsieg, der ehrlich gesagt für mich jetzt nicht in der Höhe überraschend war, aber ansonsten hatte ich schon immer das Vertrauen, dass wir das auch schaffen können und dass eben Wandel möglich ist. Und das wollte ich unbedingt beweisen.
Deutschlandfunk Kultur, wir haben gerade schon erfahren, wie Dominik Fritz als deutscher Bürgermeister der rumänischen Stadt Temeswar geworden ist. Seit dem 30. Oktober 2020 ist er im Amt, also etwas mehr als ein Jahr. Was waren denn so die größten Herausforderungen bisher?
Also das ist erstmal natürlich ganz generell der Kontext, in den ich hier reinkomme. Ne? Sie müssen sich vorstellen, es gibt hier ja, ein politisches System, wo Parteien mehr oder weniger eher Vorwand sind für bestimmte Interessengruppen, ihren Einfluss und ihren Zugang zu Ressourcen in der Gesellschaft zu sichern. Das ist auch auf lokaler Ebene nicht anders. Da gibt es natürlich alle möglichen Einflusssphären und Gruppen und Firmen. Und da kommt so einer, der überhaupt nirgends dazu gehört und hat jetzt plötzlich das Sagen und hat eine Mehrheit im Stadtrat und kann Entscheidungen treffen und kann ein Budget von 350 Millionen Euro verwalten und ausgeben.
Wenn Sie diese Küngelei ansprechen, wo ist da Ihr Hebel? Also wo setzen Sie da an, diese festgefahrenen Strukturen irgendwie dann doch zu ändern oder aufzubrechen?
Ja, das eine ist natürlich die Art und Weise, wie ich die Arbeit hier im Rathaus organisiere, wobei da auch mein heftigster Kampf im Grunde genommen ist. Da gab es, sage ich mal, Abteilungsleiter und Referatsleiter und so weiter, die teilweise seit 20 Jahren auch auf ihren Posten waren und die im Grunde genommen die eigentliche Macht hatten, von denen ich teilweise auch wusste, sie sind korrupt. Ich habe festgestellt, dass die Personalabteilung über Jahre hinweg Rekrutierungsverfahren für die Kommunalbeamten hier gefälscht hat und die Kandidaten, die vorher festgelegt wurden, dann auch das Rennen gemacht haben. Von daher war für mich klar, die Struktur und auch die Personalstruktur ist der erste Hebel und ich habe dann eine große Organisationsreform hier gemacht und die durch den Stadtrat gebracht, wo ich Abteilungen aufgelöst habe oder geteilt habe oder zusammengelegt habe, was dann natürlich auch personelle Konsequenzen hatte, aber wie das dann so ist, habe ich natürlich viele schlafende Hunde geweckt und das ist jetzt seit 6 Monaten, es steckt jetzt im Gerichtsverfahren fest, diese Reform.
Dass sie feststeckt, ist natürlich dann ärgerlich, weil es nicht weitergeht, aber damit vielleicht das Gerichtsverfahren gibt, kann man erst noch mal leben. Aber wenn Sie sagen, Sie haben da viele schlafende Hunde geweckt, haben Sie da manchmal auch Angst, keine Ahnung, vor die Tür zu gehen, dass da jetzt vielleicht jemand steht, der sich mal persönlich beschweren möchte, in Anführungsstrichen?
Nein, so weit ist es nicht. Also wir hatten in der Zeit, wo es hier teilweise mal einen lokalen Lockdown gab, gab es die ein oder andere Demo vor meinem Wohnhaus. Das war jetzt auch nicht so angenehm, aber das ist jetzt nicht spezifisch für diese Stadt. Das bringt einfach wohl diese Pandemie mit sich. Und auch sonst in der Öffentlichkeit werde ich nicht angegangen, aber der Ton in den sozialen Medien ist schon sehr rau und es gibt auch, sage ich mal, was die Presselandschaft angeht, ich will mich da jetzt nur sehr vorsichtig äußern, aber gibt es da durchaus die ein oder andere Kampagne, die sicher auch bezahlt ist. Und da der Ton insgesamt in der rumänischen Politik ist schon deutlich rauer. Also das kann man sich, wenn man in Deutschland in der Politik sozialisiert ist, also auch jetzt, wenn ich in den Weihnachtsferien war ich zu Hause bei meinen Eltern in Konstanz und habe ab und zu mal Nachrichten geschaut und musste fast schmunzeln, wie zivilisiert selbst in Anführungszeichen heftige Debatten so vor sich hergehen. Also hier wird schon mit harten Bandagen gekämpft und ich weiß ganz genau, wenn ich, was weiß ich, einen bestimmten Vertrag auflöse mit einer bestimmten Firma, dann kann ich damit rechnen, dass eine Woche später wieder eine heftige Attacke irgendwo gegen mich erscheint. Und ja, also von daher braucht man da schon einen guten Magen dafür.
Ja, wie stecken Sie das weg? Also ich meine, man kann sagen, okay, man muss halt gelassen sein, aber irgendwie greift dann das ja dann doch an.
Ich versuche zweierlei. Erstens nehme ich diese Angriffe durchaus als Bestätigung, dass ich in die richtige Richtung gehe. Ja? Also wäre seltsam, wenn ich eine Veränderung anstoßen würde und es wäre friedlich und alle wären damit zufrieden. Dann kann ich im Grunde genommen davon ausgehen, dass ich nichts wirklich verändert habe. Und das Zweite, und das gilt, glaube ich, für jeden, der in der Politik tätig ist, man muss einfach den Unterschied machen zwischen der öffentlichen Person und der Privatperson. Also was da über mich geschrieben wird, das hat was mit einer ja, mit der öffentlichen Person Dominik Friss zu tun, das bin nicht ich. Und die Leute kennen mich ja auch nicht. Und das ist wirklich auch teilweise so abstrus, dass ich es kaum mehr ernst nehmen kann. Es ist eher so, dass man so die Mitstreiter dann immer wieder aufmuntern muss, die sich davon vielleicht dann auch schnell demoralisieren lassen.
Wenn wir bei Ihren Aufgaben als Bürgermeister sind, also Sie haben gerade von den Problemen in der Verwaltung gesprochen und dass es da eben diese alten Strukturen gibt, die Sie versuchen aufzulösen. Temeswar hat ja über einige Jahre auch negative Schlagzeilen gemacht, weil die Situation der Straßenkinder dort so fürchterlich gewesen ist, besonders in den 90er und 2000er Jahren. Sie haben vorhin selbst erzählt, dass Sie auch in einem Waisenhaus als 19-Jähriger gearbeitet haben, freiwilliges soziales Jahr. Wie ist aktuell die Lage der Straßenkinder?
Also ich würde sagen, es gibt keine Straßenkinder mehr in Temeswar selber, was jetzt seit der Pandemie wieder so ein bisschen angefangen hat. Aber das gibt es, glaube ich, auch in westeuropäischen Großstädten mittlerweile, sage ich mal, das Bettelphänomen und wo dann auch schon die ein oder andere Mutter dann auch irgendwie mit ihrem Kleinkind dann da an der Straßenkreuzung steht und bei den Autos an die Fenster klopft. Aber das, was ich damals tatsächlich 2003, also vor dem EU-Beitritt, selber auch noch mitbekommen habe und teilweise auch mit den Kindern im Kontakt war, also die wirklich auf der Straße und gelebt haben und dann auch Autolacke und so geschnüffelt haben, das gibt es nicht mehr.
Was hat da die Situation verbessert?
Dass die Hilfsprogramme da durchaus deutlich und generell das soziale Sicherungsnetz deutlich ausgeweitet wurde und dass es mittlerweile mehr Mechanismen gibt, um einfach zu verhindern, dass ein Kind überhaupt auf der Straße landet. Und wenn es soweit ist, gibt es dann recht schnell dann auch wieder soziale Dienstleistungen, die das Kind von der Straße holen. Also da ist schon grundsätzlich, was das soziale Netz angeht, gerade in diesem Kinderschutzbereich, ist seit dem EU-Beitritt schon einiges passiert.
Sie haben ja nun auch mit dafür zu sorgen, dass eben im nächsten Jahr Temeswar ein guter Gastgeber als Kulturhauptstadt, als europäische Kulturhauptstadt sein kann. Was ist da noch zu machen? Weil eigentlich sollte ja Temeswar schon letztes Jahr Kulturhauptstadt sein.
Ja, richtig. Und von daher hat die Pandemie uns, sage ich mal, nochmal einen zweijährigen Aufschub gegeben. Und ich sage das durchaus mit einem Anflug von Ehrlichkeit, dass wir den auch brauchen. Wir sind hier eifrig am Fassaden renovieren. Es ist wirklich eine ganz historische Stadt. Also hat drei historische Stadtkerne, wo ganz schöne ja, Jugendstil- und Sezessionbauten. Es wird teilweise auch Klein Wien genannt. Also ganz tolle Architektur. Da muss natürlich viel auch repariert werden.
Das heißt, es hilft Ihnen jetzt auch, etwas zu machen für die Stadt.
Ja, auf jeden Fall. Das entfaltet natürlich auch viele Kräfte. Aber man muss immer wieder, das wissen viele nicht. Also dieser Titel Europäische Kulturstadt ist tatsächlich nur ein Titel, der verliehen wird. Der kommt nicht mit einer großen Gießkanne von Geld, sondern man muss dann selber das priorisieren. Und ganz grundsätzlich glaube ich natürlich, dass Temeswar ein Riesenpotenzial hat, was den Tourismus angeht, was die Kulturwirtschaft und Kreativwirtschaft angeht. Viele haben ja die Vorstellung, dass Rumänien irgendwie so das Armenhaus Europas ist. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also hier sind ganz viele deutsche Firmen, die hier angesiedelt sind. Und wir wollen jetzt eben das auch auf die Kultur und auf den Tourismus übertragen. Und natürlich denken viele Leute eben, Sie haben ja auch gerade danach gefragt, immer noch an Straßenkinder, wenn sie an Rumänien denken oder im Zweifelsfall an Dracula. Und von daher freuen wir uns natürlich drauf, dann nächstes Jahr auch ein anderes Bild der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Dominik Fritz, heute ist der Bürgermeister von der rumänischen Stadt Temeswar. Aufgewachsen ist er im Südschwarzwald, in dem 4000-Seelen-Ort Görwil. Sieben davon waren alleine seine Geschwister. Wie war das, Teil einer Großfamilie zu sein, Herr Fritz?
Ich spreche da gerne darüber, weil tatsächlich auch die Verbindung, glaube ich, zu meinem jetzigen Beruf als Politiker, man muss auf der einen Seite fähig sein, seine eigenen Wünsche zu äußern und sich durchzusetzen, aber eben nicht auf Kosten der Gemeinschaft und auf Kosten aller anderen, sondern man muss eben auch verstehen, was die anderen brauchen und wollen und was deren Bedürfnisse sind. Man versteht auch dann schnell, dass es unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Und man muss natürlich auch viel verhandeln. Und von daher, glaube ich, hat mich das gut aufs Leben vorbereitet.
Wobei Sie hätten natürlich auch in die Opposition gehen können innerhalb dieser Konstruktion.
Ja, richtig, aber am Ende macht es ja dann doch immer mehr Spaß, dann selbst mitzugestalten, anstatt nur zu kritisieren. Ich glaube, das ist tatsächlich zu Hause genauso wie in der Politik.
Wobei, es hat Sie ja dann auch relativ früh rausgezogen. Sie haben klassisch mit 16 dann ein Highschool-Jahr in den USA gemacht, mit einem Stipendium des Deutschen Bundestags. Was hat Sie da gereizt? Warum wollten Sie erstmal weg?
Naja, ich meine, wenn man in so einem Schwarzwalddorf aufwächst, das ist natürlich bis zu einem gewissen Alter toll, ja, wenn man dann den Schnee im Winter direkt vor der Tür hat und im Sommer im Wald spielt und so weiter und so fort. Ich bin auch auf ein tolles Gymnasium gegangen, das Kolleg St. Blasien, eine Jesuitenschule, wo ich wirklich vom Theater zu Orchester zu Schülerzeitung das ganze Programm gemacht habe. Aber ja, irgendwann zieht es einen dann doch auch in die weite Welt und ich war schon immer neugierig darauf, wie es auch anderswo aussieht und habe dann in diesem Jahr, ich bin sehr dankbar darüber, über dieses Stipendium, denn ansonsten hätte ich mir das nie leisten können, so ein Jahr, und habe dann da auch zum ersten Mal ja mich als Europäer im Grunde genommen gefühlt. Ich habe dann zum ersten Mal verstanden, das ist für die Amerikaner jetzt gar nicht so wichtig, ob ich jetzt irgendwie Deutscher oder Franzose oder Österreicher bin, sondern halt irgendwie Europa, und habe dann aber auch festgestellt, ja, wie sich die Kulturen dann doch auch unterscheiden und zwischen den Europäern und den Amerikanern. Also es war kulturell und so als junger Mann da natürlich ein ganz spannendes Jahr.
Und es hat Sie ja auch immer wieder ins Ausland gezogen, auch während des Studiums. Sie haben in Paris studiert, in England studiert, waren Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes. Irgendwie auch sehr ehrgeizig, ne? Oder was treibt Sie da immer wieder an?
Ja, ehrlich gesagt, ich selber habe manchmal das Gefühl, ich würde auch lieber gerne auf der Couch liegen und Netflix schauen. Aber am Ende kommt mir dann doch irgendwie noch eine Idee, was ich noch machen könnte. Ich bin neugierig in erster Linie und ich lasse mich nicht so schnell entmutigen. Und von daher habe ich immer diese Neugier im Grunde genommen als Motor verstanden und Neugier schon auch auf andere Menschen und auch auf die Geschichten von anderen Menschen. Ja, also als ich zum Beispiel in Paris da studiert habe, habe ich dann als Freiwilliger für Médecins du Monde gearbeitet mit Roma-Familien und übersetzt dann Rumänisch, Französisch, die da in so Slums gelebt haben. Also mich hat immer interessiert, im Grunde genommen, wie andere Menschen Sinn aus ihrem Leben machen und was es für Regeln in der Gesellschaft gibt, die dieses Leben entweder erleichtern oder erschweren. Und ich glaube, diese Neugier hat mich ja immer angetrieben und hat auch so eine gewisse Rastlosigkeit vielleicht in mir immer ausgelöst.
Das kann aber auch sehr anstrengend sein, oder empfinden Sie das so nicht?
Naja, das funktioniert natürlich nur, wenn man irgendwo auch einen Anker hat, ne? Und für mich war dieser Anker tatsächlich Temeswagen, paradoxerweise. Ja? Ganz egal, ob ich jetzt in Liberia, in Berlin oder in Frankfurt oder in Paris oder in York gerade gelebt hatte. Ich bin immer ein, zwei, dreimal im Jahr hier nach Temeswagen gegangen, habe mir hier einen Verein aufgebaut, hatte hier meine Sozialkontakte, hatte eine Klammer um diese ganzen Sachen und eine innere Linie, wodurch dann auch aus dem Ganzen ein Sinn entsteht.
Sie haben auch bei anderen Hilfsprojekten mitgewirkt, der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Liberia und in Haiti. Ich glaube insgesamt 3 Jahre. Was haben Sie da konkret gemacht?
Also in Liberia, da war ich noch quasi, da war ich noch als Gutachter, als externer Consultant auch für die GIZ tätig. Dort habe ich meine Masterarbeit geschrieben, interessanterweise über die Fähigkeit von Nachkriegsstaaten für Kinderschutz zu sorgen, und habe dort ja im Sozialministerium gearbeitet und gleichzeitig Daten gesammelt für meine Masterarbeit, habe viele Kinderheime dort besucht, weil mich irgendwie diese Frage nicht losgelassen hat: Mensch, wenn der Staat schon Verantwortung übernimmt für Kinder, wo die Eltern nicht mehr da sind oder keine Verantwortung mehr übernehmen wollen, wie wird er seiner Rolle gerecht? Und wie funktioniert das in einem Staat, der überhaupt nicht mehr funktioniert? Habe dann da meine Masterarbeit geschrieben und habe dann in verschiedenen Entwicklungsprojekten Kurzzeitberatung gemacht. In Haiti zum Beispiel nach dem Erdbeben war ich in einer Mission, um zu schauen, wie werden die deutschen Hilfsgelder dort eingesetzt.
Das war ja wahrscheinlich eine sehr eindrückliche Zeit. Gibt es da irgendwie einen Moment oder eine besondere Erinnerung aus dieser Zeit?
Also ich glaube, für mich war das sowohl in Liberia als auch dann bei meinen kürzeren Einsätzen, eben zum Beispiel in Haiti, wirklich diese Frage, wie funktioniert eine Gesellschaft, wenn man überhaupt nicht mehr das Vertrauen hat, dass langfristig man was aufbauen kann. Und dieses Verhältnis von Langfristigkeit und Kurzfristigkeit in der Politik hat mich seitdem nicht mehr losgelassen und ist immer ein Thema, mit dem ich mich beschäftige. Wie schaffen wir es, das in Einklang zu bringen? Irgendwie, dass bestimmte Entscheidungen sowohl heute und morgen Sinn machen, aber eben auch für die nächsten 10, 20 Jahre wir die Sachen auf die richtige Schiene setzen. Das ist im Übrigen auch was, was ich jetzt auch in meiner Arbeit natürlich viel, viel habe, wo viel erwartet wird, dass man lieber dann den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach möchte und am besten über Nacht, wo ich wirklich immer wieder versuche, dafür zu werben, dass wir eben auch langfristige Reformen und langfristige Investitionen auch machen. Aber das funktioniert eben nur, wenn es auch auf einer guten sozialen Basis ist, wenn eben die Menschen auch ineinander Vertrauen haben, auch in ihre politischen Führer Vertrauen haben und wenn wir funktionierende soziale Netze haben.
Wir sind gerade so ein paar Stationen im Leben von Dominik Fritz abgeschritten. Heute ist er seit über einem Jahr Bürgermeister von Temeswar in Rumänien. Vorher war er Büroleiter beim Altbundespräsidenten Horst Köhler. Und wir haben von Ihren Hilfsprojekten gesprochen. War das dann auch so ein bisschen der Link, der Sie zu ihm gebracht hat? Weil Sie sind ja eigentlich der Grünen Partei hier in Deutschland verbunden und unser Altbundespräsident, der gehört zur CDU.
Naja, da gibt es ja mittlerweile oder auch schon seit längeren Jahren durchaus die ein oder anderen inhaltlichen Verbindungsstücke, beziehungsweise ich glaube, weder er noch ich sind jetzt besonders parteifixiert, sondern eher an Inhalten orientiert. Er ist einfach ein Mensch, ja bis heute geblieben, der eine sehr internationale Perspektive hat, der eine ganz klare Linie auch hat, was die ja, Ökologie und Ökonomie, die Verbindungen der beiden angeht. Allerdings aus einer klaren wirtschaftspolitischen Perspektive auch, was mich immer sehr fasziniert hat. Und er ist aber auch ein Mensch, der sehr geradlinig ist und in dem Sinne für mich, auch wenn er mein Chef war, immer auch ein bisschen ein Vorbild war. Und ich merke auch heute noch, wie so das ein oder andere ich vielleicht auch von ihm unbewusst übernommen habe.
Holen Sie sich da manchmal auch aktiv jetzt Rat für Ihre Arbeit als Bürgermeister in Temeswar?
Ja, wir sind in Kontakt. Ich habe gerade auch in der Pandemie gesprochen, weil er ja viel Erfahrung hat, auch im Krisenmanagement. Er war ja als Direktor des Internationalen Währungsfonds, hat auch viele Finanzkrisen durchstehen müssen. Das ist aber ganz spannend, ne? Weil er ja immer diese ganz große Perspektive hatte in seinen Funktionen und dann natürlich auch als Altbundespräsident viele, ja, auch gesellschaftliche Visionen entwickelt und kommuniziert hat. Und ich jetzt hier das Ganze ganz konkret ausbaden muss, ne? Also das eine ist eine präsidentielle Rede, was ist ich zur Bedeutung der Nachhaltigkeit? Und das andere ist hier dann ganz konkret zu überlegen, Mensch, wie machen wir das denn, unsere Fernwärme umzustellen von Kohle auf, ja, was eigentlich? Denn im Moment sind die Gaspreise ja auch so, dass wir uns das kaum leisten können. Und ganz konkret eben Fragen des Zusammenlebens von der Theorie in die Praxis in so einer Stadt von 350.000 Einwohnern übersetzt werden müssen. Also das sind schon zwei unterschiedliche Perspektiven auf Politik. Aber ja, im Gespräch bereichern wir uns da, glaube ich, gegenseitig.
Also die Mühlen des Alltags praktisch.
Ja, und einfach nochmal, man ist näher dran an den Menschen und die Entscheidungen, die man trifft, haben nochmal unmittelbare Auswirkungen. Also in der internationalen Politik oder auch in der nationalen Politik ist das ja oft so, dass man gar nicht sieht jetzt im Grunde genommen sofort, was die Auswirkung von einem Gesetz ist oder so, sondern das sind dann lange Übertragungswege und wenn ich die Entscheidung treffe, was weiß ich, im Zentrum darf nicht Fahrrad gefahren werden oder wird wieder Fahrrad gefahren, dann merken das alle sofort am nächsten Tag. Ich glaube aber deshalb auch wirklich eine große Chance für unsere Politik, dass wir über Kommunalpolitik, die ja immer so ein bisschen fast mit Naserümpfen betrachtet wird oftmals, eigentlich entdecken, wie solche Transformationsprozesse, vor der wir ja alle stehen, ob das jetzt in Osteuropa oder in Westeuropa ist, wie solche Transformationsprozesse so möglich sind, dass sie die Menschen eben mitnehmen und nicht die Menschen das Gefühl haben, da passiert Politik über ihre Köpfe hinweg.
Sie haben vorhin schon gesagt, unser Bild, also damit meine ich den Blick von Deutschland aus, also unser Bild von Rumänien ist oft ein bisschen schief. Wir denken noch, das ist alles so ein bisschen altbacken. altmodisch. Ab und zu ploppt dann Dracula vielleicht auch nochmal auf. Wie ist das denn umgekehrt eigentlich? Also was für einen Blick haben die Rumäninnen und Rumänen auf Europa?
Also die Rumänen haben, glaube ich, einen sehr realistischen Blick auf Europa und sehen einerseits die Möglichkeiten, genießen natürlich auch die Freiheit, aber sehen, glaube ich, durchaus auch die Grenzen von Europa und dass das jetzt auch nicht irgendwie das nur das Land der Verheißung ist. Aber grundsätzlich ist das schon eine sehr, sehr positive Einstellung gegenüber der EU. Das ändert sich, sage ich mal, ich will das gar nicht jetzt so verallgemeinern, das kann sich natürlich auch schnell ändern und auch jetzt mit der Pandemie haben wir eine sehr, sehr massive Anti-Impfstimmung, die natürlich schnell auch in eine antieuropäische Stimmung umkippen kann und ich versuche eben immer daran zu erinnern, dass wir historisch gesehen, eben von unserer Tradition her und von den historischen Werten, auch die in Rumänien oder auch in Temeswar gelebt wurden, eine Stadt sind, die immer von Verbindung gelebt hat und die immer dann prosperiert hat, wenn sie sich eben nicht abgeschottet hat und wenn sie sich verbunden hat, ökonomisch, kulturell, mit anderen Kulturen, mit anderen wirtschaftlichen Zentren in Europa und dass eben der Austausch uns diese Prosperität gebracht hat. Und da kommt ja dann keiner auf die Idee, dass das irgendwas Schlechtes sein könnte.
Spielt es für die Leute heute eigentlich noch eine Rolle, dass sie Deutscher sind? Also Sie haben ja am Anfang der Sendung beschrieben, dass Ihr Gegenkandidat, der damals amtierende Bürgermeister, versucht hat, da so ein bisschen dann eine Front aufzumachen.
Ja, ich würde schon sagen, dass das immer wieder natürlich vor allen Dingen in den Momenten, wo es politisch passt, dann in den Vordergrund gerückt wird und dass dann plötzlich du machst irgendwie was und dann plötzlich wird gesagt, ach, das machst du, weil du Deutscher bist, ja? Oder was ist ich, hey, wieso ist es nicht sauber in der Stadt? Du bist doch Deutscher. Ich dachte, Deutsche sind sauber, ja?
Und dann heißen sie auch noch Fritz.
Genau, dann heiße ich auch noch Fritz, ja? Der deutscheste aller Namen. Also diese Tendenz, sehr schnell das Verhalten eines Menschen dann auf seine Ethnie zurückzuführen, das trifft hier natürlich auch zu. Und natürlich sind auch die politischen Attacken, dann, wenn sie besonders hart sind, auch immer mit xenophoben Tönen getönt. Aber ich würde mal sagen, für die Großteil der Menschen ist das mittlerweile Normalität und die wollen vor allen Dingen, dass ich liefere und die wollen vor allen Dingen eben sehen, dass die Probleme, die sie im täglichen Leben haben, also das ist wie in jeder anderen Großstadt auch, ja, der Verkehr, Grünflächen, die Luftqualität, der Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen, die Digitalisierung der Verwaltung, da wollen die Resultate sehen und zwar am besten morgen und denen ist es völlig wurscht, ob ich jetzt Deutscher oder sonst was bin. Da muss ich liefern.
Dominik Fritz hat uns heute Vormittag erzählt, wie er als Deutscher Bürgermeister der rumänischen Großstadt Temeswar geworden ist. Gibt es denn eigentlich irgendwann auch die Möglichkeit, dass Sie dann doch rumänischer Staatsbürger werden oder denken Sie da sowieso nicht darüber nach?
Nein, ich ziehe das durchaus in Betracht. Momentan erfülle ich da noch nicht die gesetzlichen Voraussetzungen dafür, lustigerweise, weil man mindestens, glaube ich, 4 Jahre als EU-Bürger ununterbrochen in dem Land leben muss. Und ich war ja bis dann zur Wahlkampagne immer nur für kürzere Abstände hier. Und es gibt ja eben in Europa glücklicherweise auch die Möglichkeit der Doppelstaatsbürgerschaft. Also ich würde jetzt meine deutsche Staatsbürgerschaft nicht aufgeben wollen. Aber natürlich bin ich als Bürgermeister einer der wichtigsten Städte des Landes, der drittgrößten Stadt des Landes, Teil des rumänischen Volkes, wenn Sie so wollen. Auch wenn ich mich in erster Linie natürlich als Europäer und als Temeswarer verstehe. Und von daher fände ich das schön, wenn ich das eines Tages auch zum Ausdruck bringen kann, indem ich die rumänische Staatsbürgerschaft beantrage.
Sie sprechen ja logischerweise auch fließend Rumänisch. Wie ist das eigentlich? Denken Sie auf Rumänisch oder auf Deutsch nach wie vor?
Das hängt vom Thema, ehrlich gesagt, ab. Zu Hause spreche ich Englisch, weil meine Frau, die ich in Paris an der Uni kennengelernt habe, aus China kommt. Auf der Arbeit spreche ich natürlich Rumänisch. Also wenn ich über rumänische politische Themen nachdenke, dann tue ich das tatsächlich auf Rumänisch und ansonsten auf Deutsch. Es ist ja tatsächlich hier auch noch eine deutsche Minderheit da. Wir haben ja auch ein deutsches Gymnasium hier, wo es übrigens 2 Nobelpreisträger gibt. Also Hertha Müller hat hier in Temeswar Abitur gemacht, Stefan Hell, Chemie-Nobelpreisträger auch. Also es gibt hier eine gute deutsche Community auch. Also ich habe immer noch genügend Leute, Leute, mit denen ich dann auch auf Deutsch sprechen kann. Von daher komme ich nicht so ganz aus der Übung, aber manchmal fällt es mir schon schwer, die ein oder andere Formulierung dann im Deutschen parat zu haben.
Dominik Fritz, dann vielen Dank für das Gespräch und danke auch für das Lustmachen auf eine Reise nach Temeswar, der europäischen Kulturhauptstadt im nächsten Jahr. Und wie sage ich jetzt Tschüss auf Rumänisch?
La revedere.
La revedere.
Und herzliche Einladung tatsächlich an alle nach Temeswar.